ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da sprechen wir heute über beseelte Ideologien und die Frage, wie politisch ist die Esoterik? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Homöopathie, Heilwasser, Horoskope. Während die Kirchen an Bedeutung verlieren, wenden sich viele Menschen der Esoterik zu. Jährlich setzen Anbieter homöopathischer Produkte, spirituelle Ratgeber und Seminare Millionen um. Zugleich vermischen sich Aberglaube und Spiritualität oft mit Extremismus und rechter Ideologie, zuletzt sichtbar an Gruppen wie Querdenkern, Reichsbürger oder dem Königreich Deutschland. Wie anfällig ist Esoterik für Hass und rechte Hetze und wie gefährlich ist sie für die Demokratie? Wann überhaupt beginnt Esoterik und Aberglaube? Darüber diskutieren wir heute im SWR Kulturforum. Ich begrüße dazu Claudia Barth. Sie ist Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen, den Religionswissenschaftler Professor Dr. Julian Strube von der Universität Göttingen. Und in Berlin im Studio sitzt die Publizistin und Politologin Katharina Nokun. In ihrem letzten Buch Gefährlicher Glaube, geschrieben mit Pia Lamberti, setzt sie sich mit Esoterik und Politik auseinander. Frau Nokun, Sie waren für Ihre Recherchen ja unter anderem auf Esoterikmessen unterwegs. Was haben Sie da alles erlebt? Was hat Sie überrascht?
Ja, ich habe da unglaublich viel erlebt. Vor allem diese Mischung aus Vorträgen und Verkaufsangeboten und so Probesessions fand ich sehr interessant. Das heißt, Leute gehen dahin, manchmal mit einem konkreten Gesundheitsproblem, also Gesundheit, Wohlbefinden, Partnerschaft, Liebe, das sind so die großen Themen. Und dann wird man gefragt, möchtest du mal Probehand lesen? Und das haben wir dann auch tatsächlich dort gemacht. Und interessant war aber, dass das fast immer versucht wurde, dann ein Folgeangebot direkt zu verkaufen. Das heißt, man sagt beispielsweise, oh, ich sehe etwas Großes in deiner Zukunft. Wenn du mehr wissen willst, dann solltest du das große Seminar buchen. Oder ich habe eine Aura-Fotografie machen lassen und dann habe ich 5 € bezahlt und dann wurde ich gefragt, so ja, möchtest du die komplette Auswertung per E-Mail haben? Ich so, ja, warum nicht? Einen Tag später hatte ich ganz viele PDF-Seiten in meinem E-Mail-Postfach und das Fazit war eigentlich, ich muss mindestens 1.000 € ausgeben für Produkte, damit meine Leber nicht kollabiert.
Okay, abgesehen mal von dieser finanziellen Frage, was ist denn so gefährlich daran, wenn Menschen eben Geld für Aura-Fotografien ausgeben?
Das Problem ist, dass immer noch weitere Botschaften quasi mitverkauft werden oder Voraussetzungen sind, damit man das Produkt kauft. Und das ist vor allem auch eine Ablehnung von Wissenschaft, von Medizin. Das heißt, Verschwörungserzählungen über Politik, über Wissenschaft, vor allem über die Medizin, waren auch in Vorträgen. Also wir haben uns in Vorträge reingesetzt. Das war eigentlich allgegenwärtig. Und das Problem ist natürlich, also oft sagen Leute, naja, wenn es nicht schadet, dann soll jeder mal machen, wie er will. Und oft haben wir dann aber die Situation, dass Menschen im gesunden Zustand in diese Szene abrutschen sozusagen und dann plötzlich eine Krankheit bekommen und dann aber nicht dorthin gehen, wo sie wirklich Hilfe bekommen, sondern eben zu dubiosen Esoterikanbietern, weil sie beispielsweise glauben, es gibt eine große Verschwörung in Politik und Wissenschaft und die Wahrheit wird uns vorenthalten.
Claudia Barth, Sie haben lange zu Esoterik geforscht und auch viele Gespräche mit Menschen aus der Szene geführt. Was haben Ihnen die Menschen so erzählt, warum sie sich der Esoterik zuwenden? Was eint diese Menschen alle?
In erster Linie greifen Menschen, so wie sie mir erzählt haben, zur Esoterik aufgrund von Problemen, die sie in ihrem realen Leben hier haben. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ich wollte sie eigentlich fragen, nach wie wenden sie Esoterik an im Leben, was bedeutet das für sie? Und was die Leute gemacht haben, ist mir erstmal ganz, ganz lange Zeit von Problemen erzählt, die sie im Arbeitsleben haben. Es sind Menschen, die erfolgreich durchs Leben gehen wollen, die im Hier und Jetzt leben wollen und Erfolg haben wollen und die Erfahrungen des Scheiterns gemacht haben, mit denen sie schlecht zurechtgekommen sind und die nach Erklärungen suchen, nach alternativen Erklärungen suchen für das, was ihnen widerfährt im Leben. Und die finden sie in der Esoterik. Und Esoterik gibt ihnen die Möglichkeit, einen personalisierten Sinn in unverstandenen Dingen zu finden und vor allem Kraft zu schöpfen, um es wieder anzugehen, um wieder erfolgreich zu sein. Das war eigentlich das untergründige Credo, was Menschen wirklich gesucht haben durch diese esoterischen Praktiken.
Also geht es darum, eigentlich produktiver in der Arbeit zu sein?
Es geht darum, erfolgreich durchs Leben zu gehen. Esoterik verspricht ja auch in ihren vielfachen Schattierungen, wenn man es richtig macht, wenn man richtig meditiert oder die richtige Technik anwendet, wird, also der Wirkmechanismus ist, dass man dann in Eins kommt über seine innere Seele mit den kosmischen Energien, mit dieser kosmisch-göttlichen Vorstellung, die über der Welt hängt, die alles richten kann. Und ich bin dann in diesem großen Strom, komme quasi zu einer Selbstvergöttlichung und dann wird mir das Leben auch gelingen. Also im Prinzip eine pietistische Vorstellung auch von Religion. Der Erfolgreiche, die Erfolgreiche, es ist ja vor allem auch ein weibliches Phänomen, zeigt, dass sie eigentlich die Esoterik auch richtig gemacht hat. Und wenn es nicht funktioniert, muss man einfach noch mehr Esoterik machen und man ist quasi auch selbst schuld.
Man ist selbst schuld, also letztendlich dreht es sich ja doch viel auch um den Einzelnen, Herr Strube. Was hat Esoterik aber mit der Allgemeinheit, mit der Gesellschaft, mit der Politik zu tun?
Ja, die Frage nach Esoterik ist sehr kontextabhängig. Hätten wir uns in den 90er Jahren oder in den frühen 2000ern darüber unterhalten, dann wäre es wahrscheinlich in erster Linie über Sekten gegangen, über Okkultismus, Satanismus. Jetzt vor dem Eindruck der Pandemie geht es viel um Gesundheit und Politik. Alleine dadurch, dass wir eben im öffentlichen Raum die gemeinsame Präsenz von Leuten gehabt haben, die auch medial wahrgenommen wurden als dem Feld der Esoterik zugehörend. Häufig aber eben links alternativ, wo man normalerweise sagen würde, Hippies in Regenbogenfarben gewandelt, mit Schamanentrommeln schwingend durch die Gegend laufend, gleichzeitig dann aber eben recht eindeutig als rechtsextrem erkennbare Menschen. Und diese Kombination hat natürlich für einige Verwunderungen gesorgt. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen und die sind einerseits historisch, andererseits strukturell. Historisch haben wir, wenn wir jetzt mal bis zum 19., vielleicht späten 18. Jahrhundert zurückblicken, eine enge Verschränkung von Vorstellungen über Gesundheit, die sich gegen einen angeblichen Materialismus richten und nach einer Ganzheitlichkeit streben. Das ist also eine Kritik an Moderne, das ist eine Kritik an dem, was dann später Schulmedizin genannt wird, was Materialismus genannt wird. Und man sucht dann nach sogenannten ganzheitlichen Alternativen, die den Menschen angeblich in seiner Gesamtheit eben auch auf sogenannt spiritueller Ebene erfassen. Und da blickt man dann sehr häufig auch nach Osten. Das hat mit damaligen orientalistischen Vorstellungen zu tun, der Osten als Ursprung uralter Weisheit. Und das Ganze entwickelt sich im 19. Jahrhundert in unterschiedlichste Richtungen, also etwa im Bereich der Lebensreform. Das ist politisch häufig sehr ambivalent. Das kann sich in eine völkische Richtung entwickeln. Das kann sich aber auch in anarchistische, feministische, sozialistische Richtungen entwickeln. Aber wir haben immer die Kritik an Moderne, die Kritik an Materialismus, der Blick in die Vergangenheit auf eine sehr unterschiedlich interpretierte Tradition und damit verbunden eben Vorstellungen von Gesundheit, von einem Wissen, das angeblich vollständiger sei als das oberflächliche Wissen der modernen Wissenschaft. Und wie gesagt, das kann in sehr unterschiedliche politische Kontexte gehen. Wir haben jetzt vor dem Eindruck der Corona-Pandemie eine große Ambivalenz erlebt, die regional sich unterscheidet, wo wir selbst in der Querdenkerbewegung unterschiedliche Positionen hatten, die im Südwesten Deutschlands sehr verbunden waren mit so typischen, so eigentlich so 68er Nachwehen, Anti-AKW, ökologische Bewegungen, die sehr häufig verbunden sind mit anthroposophischen Milieus, die sehr stark sind im Südwesten Deutschlands. Wenn man dann aber sich die gleichen Querdenkerkreise oder damit verbundenen Querdenkerkreise anschaut im Osten, dann hat man teilweise nahtlos übergehend Pegida-Leute und entsprechend politische Ausrichtungen. Also das ist kontextuell abhängig, historisch abhängig und strukturell aber sehr häufig verbunden eben mit dem Anspruch auf höheres Wissen, auf eine Tradition, die der Gegenwart gegenübergestellt wird, die als überlegen dargestellt wird und man beansprucht quasi dieses Wissen für sich, das der modernen, unvollständigen, schlechten Wissenschaft, Medizin gegenübergestellt wird.
Aber Frau Nokun, wenn ich jetzt dreimal auf Holz klopfe oder einen Glücksbringer habe, Talisman habe, das Horoskop lese, dann bin ich ja nicht gleich völkisch, rechtsradikal oder habe eine Kritik an allen möglichen Schulmedizin und so weiter und so fort. Also ich bin noch nicht gleich radikal, oder? Also es ist doch eigentlich ein sehr alltägliches Phänomen. Ich habe eine Zahl gefunden, 41% der Menschen in diesem Land sagen, dass Glücksbringer manchmal tatsächlich Glück bringen. Also es ist doch eigentlich ein totales Alltagsphänomen. Machen wir da nicht gerade auch eine zu radikale Geschichte draus?
Naja, es ist schon wichtig, darüber zu sprechen, was in dieser Szene konkret passiert. Und die Szene stellt sich nach außen gerne als unpolitisch dar. Und das wird in der Praxis aber oft als Ausrede benutzt, um beispielsweise sich nicht von rechtsextremen Gruppierungen oder antisemitischen Aussagen zu distanzieren. So nach dem Motto, ja, wir sind für totale Meinungsfreiheit. Und man muss ja sagen, das ist ja nicht unpolitisch zu sagen, ich habe kein Problem damit, dass hier Antisemiten beispielsweise auf einer Esoterikmesse auftreten oder dass hier völkische Siedlungen beworben werden mit esoterischem Ansprich, Stichwort Anastasia. Und innerhalb dieser Szene finden wir eben Feindbilder, die sehr anschlussfähig sind für andere Szenen. Also man ist sich nicht unbedingt einig in dem, was man glaubt. Das ist in der Esoterik-Szene auch sehr heterogen, muss man sagen. Aber es werden bestimmte Feindbilder aufgebaut. Denn mit dieser Überzeugung, man habe ein geheimes Wissen, geht ja auch eine Geschichte einher, die da lautet oftmals, dieses geheime Wissen wird absichtlich von denen da oben unterdrückt oder von der Pharmalobby oder von der Politik. Und diese Feindbilder sind eben sehr anschlussfähig, vor allem auch für Gruppierungen mit extrem gefährlichen politischen Ideologien. Also vor allem auch autoritäre Vorstellungen von Gesellschaft sind sehr anschlussfähig. Also gerade mit 68er assoziieren viele Menschen eben einen Aufbruch in der Gesellschaft für mehr Fortschrittlichkeit, Offenheit, Demokratie, so der Marsch durch die Institutionen der jungen Leute. Aber wenn man sich anschaut, was für Gruppierungen auch damals schon da im esoterischen Teil unterwegs waren, muss man sagen, das war hochgradig autoritär nach innen. Ja, also da gibt es einen Anführer, der eine spirituelle Wahrheit aus irgendwelchen Gründen zugänglich gemacht hat und der kann dann auch kaum hinterfragt werden, weil seine Anhängerschaft eben nicht diesen besonderen Zugang hat. Und das hat mit demokratischen Vorstellungen wenig zu tun, muss man sagen. Und es wurde eben auch schon angesprochen, dass auch die Vergangenheit oftmals eine große Rolle spielt. Also diese Sehnsucht nach altem Wissen, dieses Überhöhen von vermeintlichen alten Meistern, wobei man sagen muss, so natürlich in der Kräuterheilkunde gab es im Mittelalter auch schon Erkenntnisse, aber vieles davon wurde eben nicht bestätigt durch moderne Wissenschaft, Doppelblindstudien und so weiter und vieles war schlichtweg tödlich bis gefährlich. Und indem aber die Vergangenheit als Ganzes verklärt wird bis hin zu Lebensmodellen, beispielsweise früher war es in der Familie noch in Ordnung, wird das eben auch wieder anschlussfähig für sehr reaktionäre Bilder von Gesellschaft, Bilder von Familie und vor allem auch Bilder davon, wie die Frau zu sein hat. Und es wurde eben auch schon angesprochen, dass diese Szene auch sehr weiblich ist. Also wenn wir uns Studien anschauen, sehen wir sehr stark, dass Esoterik anscheinend häufiger bei Frauen zu verfangen scheint als bei Männern. Und das hat natürlich auch Gründe in der Sozialisation. Also ich kann mich selbst daran erinnern, als Teenagerin, diese ganzen Mädchenzeitschriften, klar war da Tarot-Thema oder Kartenlegen oder wie findest du raus, dass dein Schwarm dich mag? Und damit wird man eben, also damit wächst man heran. Und früher waren es die Mädchenzeitungen, heute ist es eben TikTok.
Frau Barth, da war gerade von der Szene, der Esoterik-Szene die Rede. Wann beginnt es denn überhaupt, so eine Szene zu werden? Also nochmal die Frage, wann ist es einfach nur ein harmloses Alltagsphänomen? Und wann wird es schwierig?
Ja, also ich würde die Einschätzung über die 90er Jahre vielleicht noch was dazugeben. Nach meinen Forschungen hat die Esoterik in den 1990er Jahren in Deutschland hat eine massive Blütezeit erlebt, ist massiv in die Breite gegangen. Nur es war noch nicht so problematisch quasi auf dem öffentlichen Radar, wie es jetzt durch die Querdenkenbewegung geworden ist. Aber es war damals bereits ein Massenphänomen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat Mitte der 90er geschätzt, dass jede dritte Publikation aus dem Bereich der Esoterik kommt. 20% der Neuerscheinungen mindestens. Der Heinrich Hugendubel, Chef einer der größten deutschen Buchhandelsketten, meinte 2000 rückblickend auf die 1990er, der Buchhandel habe eigentlich jahrelang nur von Esoterik und Reiseführern gelebt. Es gibt sehr wenig Untersuchungen über dieses Phänomen und deswegen macht man es oft an diesen Umsatzzahlen fest und die sind einfach ganz enorm. Also wenn man mal die Gesamtumsatzzahlen der Branche anguckt, dann sind die bereits Ende der 90er auf 25 Milliarden gestiegen. Das sagt einem immer wenig, deswegen habe ich da Vergleichszahlen gesucht. Das ist ungefähr der gleiche Umsatz, wie die deutschen Reiseveranstalter komplett gemacht haben in dem Zeitraum. Mhm. Also ein riesengroßer Markt ist da entstanden. Und deswegen, ich würde Esoterik auch bezeichnen als so eine moderne Religiosität, die einfach sehr marktförmig wirkt, aber trotzdem bestimmte Glaubensgrundsätze hat, die eigentlich unisono in der Szene geteilt werden.
Herr Strobe, ich weiß es auch nicht, ob Sie das wissen, aber ist die Esoterik hierzulande stärker als andernorts? Und ist es vor allem auch nur ein westliches Phänomen, also das vielleicht auch stark mit so diesen durchkapitalisierten Gesellschaften hier bei uns zu tun hat?
An der Stelle würde ich erstmal davon plädieren, diesen Esoterikbegriff als monolithischen Block zu verkomplizieren. Also es ist einfach immer wichtig zu reflektieren, dass Leute sehr unterschiedliche Dinge meinen, wenn sie davon sprechen. Mhm. Und dieser Begriff sehr unterschiedliche Dinge auch unter sich versammelt. Also wenn man von der Esoterik spricht und von der Szene, dann kann leicht der Eindruck entstehen, dass es sich dabei um ein Ding handelt. Und da ist ja die Astrologie eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das ist Teil der Religions- und Wissenschaftsgeschichte, integraler Bestandteil weltweiter Wissenskulturen gewesen bis in die Gegenwart und alles andere als marginal oder irgendwie in einen gesonderten Bereich der Esoterik gehörend. Wenn Sie zum Beispiel an Ronald Reagan denken, den früheren US-Präsidenten, der war großer Astrologie-Fan, aber macht ihn das zum Esoteriker. Also da sieht man direkt, wie schwierig es ist, an solche Bereiche abzusondern von größeren kulturellen Komponenten. Das geht dann auch schnell in die Thematik Aberglaube hinein und da sind wir dann bei innerreligiösen Polemiken. Also was wird als legitimer Glaube bezeichnet, was wird als Aberglaube bezeichnet, die gleichen Kriterien, Rationalität etc. ließen sich ja leicht auch zum Beispiel auf katholischen Wunderglauben anwenden, der dann von protestantischer Seite durchaus auch als Aberglauben bezeichnet wird. Sehr häufig haben sie dann auch eigentlich so ein Hinübergehen in allgemeine Religionskritik, also auch Forschungen zu Verschwörungsideologien, die Terminologie ist ja etwas umstritten, haben häufig auch eine ganze Diskussion darüber, also reden wir jetzt eigentlich von einer Veranlagung allgemein religiöser Menschen und wenn ja, was heißt das eigentlich? Ist dann quasi die Esoterik nochmal ein gesonderter Bereich innerhalb von Religion und da wird das alles schon kompliziert.
Okay, also, aber ja, wenn ich mal kurz nochmal darf, aber zum Beispiel während der Corona-Pandemie gab es ja in Deutschland schon niedrigere Impfraten oder andersrum eine größere Impfskepsis als in anderen Ländern. Deswegen auch ein bisschen die Frage, also ist die Esoterik hier irgendwie doch ein bisschen mehr beheimatet als andernorts?
Naja, das ist eben die Frage, was ist die Esoterik?
Also, ich weiß, wir drehen uns im Kreis.
Sie haben im deutschsprachigen Raum eine sehr starke Tradition der Anthroposophie zum Beispiel. Sie haben eine große Popularität der Homöopathie. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, um hier über das Westliche nachzudenken, weil ich an früherer Stelle ja einmal sagte, sehr viel dieser Vorstellungen hat zu tun mit einem oft romantisierten Blick nach Osten. Also da hängt viel Orientalismus drin, im 19. Jahrhundert vor allem. Man sucht das alte Urwissen im Osten. Man interessiert sich für Yoga, für Meditation. Also da hängt auch viel kultureller Austausch mit zusammen. Die Theosophische Gesellschaft ist dafür ein sehr gutes Beispiel, die ja quasi wirklich übersiedelt nach Indien, dort ihr Hauptquartier aufschlägt, zu einer wirklich großen politischen und kulturellen Sache wird in Indien, bis dahin, dass die theosophische Präsidentin zur Präsidentin des Indian National Congress wird 1917. Also das ist dann wieder quasi Mainstream-Politik, Mainstream-Kultur und Globalgeschichte. Und die Homöopathie in Indien ist äußerst populär. Ja, also da ist dann auch gleich wieder die Frage, ist das dann wirklich der Bereich der Esoterik oder haben wir hier einen größeren Diskurs über Medizin, um Wissenschaft etc.? In Deutschland haben wir aber, wie gesagt, seit dem 19. Jahrhundert eine außergewöhnlich starke Anthroposophie. Seit dem frühen 20. gilt das für die, aber wir haben davor die Lebensreform, wir haben dafür also so verschiedene soziale Reformbewegungen, die sehr stark mit diesen Wünschen nach einer Ganzheitlichkeit, nach alternativen Gesundheitstherapieformen etc. zu tun haben. Und das ist sicherlich eine historische Erklärung dafür, warum in Deutschland viele Menschen sich solche Gebieten zuwenden. Mhm. Aber wie gesagt, manche Leute denken bei Esoterik an Esoterikmessen, was man da so typisch assoziiert. Da bin ich auch komplett mit bei Frau Noko und Frau Barth. Also ich kenne diese Messen ja auch und ich denke, da kann man auch aus guten Gründen von einer Szene sprechen, denn da sehen sich ja auch tatsächlich die gleichen Leute immer wieder und auch da sieht man dann neben den Schamanen und Kräuterbüchern Büchern den Van Helsing liegen. Also andere Leute denken dann aber an feingeistige Renaissance-Gelehrte, wenn sie Esoterik hören, und andere wiederum an bis an die Zähne bewaffnete Reichsbürger, andere an friedliche Hippie, an feministische Hexen etc. Also das ist ein Begriff, der äußerst unterschiedliche Dinge unter sich versammelt. Und deswegen ist es wichtig, immer genau zu sagen, wovon man eigentlich gerade redet und konkrete Fallbeispiele zu benennen.
Also ob die Esoterik in Deutschland oder Esoterik in Deutschland eine größere Rolle spielt als in anderen Ländern, ist immer schwer zu sagen. Also auch mangels Studien, mangels was ist Esoterik, dieser nicht wirklich vorhandenen einheitlichen Definition etc. Aber ich denke, was ich sagen würde, ist, dass Esoterik in Deutschland historisch eine spezifische Tradition und Ausformung und Wendung bekommen hat, die etwas problematisch, politisch impliziert und die vielleicht auch mit der Grund ist, warum sie in diesen Ausformungen, wie wir sie jetzt auf der Straße gesehen haben, aufgetreten ist. Also dieser Ausgangspunkt, wir haben ja über theosophische Gesellschaft gesprochen, beziehungsweise Herr Stube hatte sie erwähnt, als sozusagen der Startpunkt der modernen Esoterik in, sagen wir mal, 1880er Jahren. Und die ist ja dann von Rudolf Steiner übernommen worden in die Anthroposophie, auch quasi ein deutsches Gewächs sozusagen. Die hat aber um die 19. 20. Jahrhundertwende im deutschsprachigen Raum nochmal eine spezifische Ausprägung in völkische Richtung erhalten durch die sogenannten Ariosophen, die sehr, sehr stark völkisch aufgeladen haben im Sinne von, es gibt eine gute alte Urkultur, aus der wir kommen. Da gab es spirituell hochstehende Menschen. Das übernehmen die auch alles aus esoterischen Grundschriften von Blavatsky und der Theosophie raus. Also es gab mal ein spirituelles gutes Zeitalter. Da hätten die gottgleichen Germanen gelebt. Da wird es so völkisch gewendet. Und jetzt sind wir hinabgefallen in diese Moderne und müssten quasi uns wieder hinaufzüchten zu der nächsten spirituellen Wurzelrasse, die auf der Welt herrschen soll. Das sind so esoterische alternative Geschichts- und Vorstellungen und Evolutionstheorien, die dort gefeiert wurden. Es wurde dann gesagt, alles, was momentan auf dieser Welt nicht der sogenannten weißen Rasse zugehörig sei, was eine andere Hautfarbe hätte, das seien Menschen, die würden alle untergehen, wenn die Erde sich ins neue spirituelle Zeitalter erhebt. Die würden vom Weltenplan karmisch von der Welt gefegt. Also eine durchaus rassistisch durchsetzte spirituelle Evolutionstheorie, die dort aufgebaut wurde und die speziell in Deutschland sehr, sehr starke Anhängerschaft gefunden hat. Und das mag jetzt an der Oberfläche gar nicht so zu sehen sein, wenn man mit Menschen spricht, die esoterisch sind. Geht man allerdings tiefer ins Gespräch, merkt man sehr schnell, dass auch esoterisch begründet Rassetheorien, völkische Theorien und Antisemitismus da eine sehr große Akzeptanz findet.
Also ich finde, das kann man immer ganz gut als Beispiel erklären mit dem Karma-Prinzip. Mit dem Karma-Prinzip assoziieren die meisten Menschen etwas Nettes. Ja, also tu Gutes, dann passiert dir auch Gutes. Vielen ist aber nicht bekannt, dass es innerhalb der Geschichte der Esoterik immer wieder auch Menschen mit großer Reichweite gab, die beispielsweise behauptet haben, naja, also der Holocaust, das war eben eine karmische Notwendigkeit. Irgendwas müssen die ja gemacht haben, dass sie umgebracht wurden, weil es gibt ja eben diesen kosmischen Plan. Und da merkt man, wie hässlich eben solche Vorstellungen werden können in der Praxis. Sozialdarwinismus ist auch ein Aspekt, der in unterschiedlichen esoterischen Vorstellungen immer wieder eine Rolle spielt. Und das greift auch sehr ineinander mit, ja, auch diesem ganzen Gesundheitsmarkt, dass man noch irgendwo sagt, so, naja, also du kannst es schaffen, du kannst toll und stark werden mit unserem Prinzip, und wenn du es nicht schaffst, dann ist es halt auch irgendwo deine Schuld, dann hast du es nicht richtig angewendet, dann ist dein Karma nicht richtig, dann bist du nicht weit genug, dann musst du noch 5 weitere Produkte kaufen. Und man blickt quasi auch herab so ein bisschen, zumindest in einigen Milieus, auf die Leute, die es eben nicht schaffen. Ne? Bis hin zu der Vorstellung, dass Menschen mit körperlichen oder anderen Einschränkungen, Behinderungen, dass die in irgendeiner Weise eine Strafe abbüßen müssten für Sünden im vergangenen Leben. Und gerade bei der Ariosophie sieht man ja auch, wie, ja, Esoterik auch als Remix-Kultur funktioniert. Man bedient sich sehr häufig an unterschiedlichen Weltreligionen, bei unterschiedlichen Konzepten. Im Rahmen der Ariosophie wurde beispielsweise auch Runen-Yoga praktiziert. Das gibt es heute noch, wird angeboten, und da lohnt es sich wirklich mal genau hinzuschauen, auf was sich die Leute berufen bei Runen-Yoga. Ja, also dahinter steht auch wieder diese Vorstellung, Runen als magische Zeichen einer überlegenen, in Anführungsstrichen, Rasse. Das sind eben ganz klar völkische Vorstellungen. Und das Interessante ist, hier muss man sagen, dass ja auch die moderne und neue Medien da nochmal eine neue Beschleunigung reingebracht haben, auch mit der Vermischung von unterschiedlichen Szenen. Wir sehen, dass in Deutschland beispielsweise die Reichsbürgerszene klassisch rechtsextrem, antisemitisch, Teil des rechtsextremen Spektrums seit vielen Jahren in Deutschland sich mit QAnon plötzlich vermischt hat. QAnon, Verschwörungsideologie aus den USA, die sehen Trump als eine Art Heiland. Und in den USA, das ist vielen nicht bekannt, hat sich QAnon schon seit geraumer Zeit eben auch mit esoterischen Vorstellungen vermischt. Da gab es unterschiedliche Influencerinnen vor allem, die auf Instagram plötzlich irgendwie gekippt sind. Ja, also die haben jahrelang eher so Wohlfühltipps gegeben, wie komme ich besser mit Achtsamkeit durchs Leben, wo man sagen kann, da ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Und da sind wirklich Teile des esoterischen Milieus wirklich in eine harte rechtsextreme Verschwörungsideologie reingekippt. In Deutschland hat sich QAnon mit der Reichsbürgerideologie verbunden und auch die Gruppe um Prinz Reuß. Da sieht man ja auch, da gab es eben auch diese esoterischen Einflüsse und QAnon-Einflüsse. Ja, also wir hatten einerseits eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, die wohl eine Wahrsagerin eine Zeit lang als Sachbearbeiterin im Bundestag beschäftigt hat. Diese Wahrsagerin sollte dann der Gruppe beispielsweise auch sagen, wann die Sterne sozusagen richtig stehen.
Nur einmal kurz zur Auffrischung für alle. Ne? Also 2022 gab es eine Razzia, bei der klar wurde, dass es eine kleine Gruppe um diesen Prinz Reuß gab, die geplant hatten, die Bundesrepublik Deutschland zu besetzen und das Land mit Waffengewalt zu säubern. Nur das kurz zur Erinnerung an alle.
Genau, und die Reichsbürgerideologie kommt da rein, dass eben die Überzeugung in dieser Gruppe herrschte, Deutschland ist kein legitimer Staat, man baut sich sozusagen seine eigene neue Regierung, hatte schon Posten vergeben. Und gleichzeitig war aber QAnon auch ein Element, weil man eben da unterschiedliche Versatzstücke übernommen hatte. Das heißt, wir haben hier Überlappung unterschiedlicher Szenen und man spricht da auch eben von Conspirituality, wenn wir über diese Überschneidung zwischen Verschwörungsideologie und Esoterik sprechen. Das sind Menschen, die glauben, es gibt eine globale Verschwörung, die teilweise eben stattfindet, um ein spirituelles Erwachen zu verhindern. Und das ist wirklich sehr interessant, wie diese Szene dann halt unterschiedliche Ereignisse oder Personen durch diese Brille anders interpretiert. Von Donald Trump gibt es beispielsweise Bilder in Engelsgestalt, als Engel Gabriel mit brennendem Schwert. Es gibt Konferenzen, wo aus der Bibel zitiert wird, um zu belegen, dass Trump der einzig richtige Präsident ist und quasi auch eine Art Erlöserfigur darstellt. Und das ist eben das Interessante an dieser, Veränderung, die auch meiner Meinung nach ganz stark durch soziale Netzwerke stattgefunden hat, dass wir eben viel stärker auch die Verbindung ideologischer Natur zwischen unterschiedlichen Ländern sehen. Ja, also wenn ein großer Esoterik-Verschwörungsideologischer Influencer in den USA in seinem Podcast etwas sagt, ja, dann wird das hier aufgenommen von anderen Akteuren und die Geschichte wird weitergesponnen. Und teilweise werden eben politische Ereignisse in Deutschland, die in Deutschland stattfinden, dort eingebaut, um eben lokal zu mobilisieren. Es wird gerne vergessen, dass von Anfang an Expertinnen gewarnt haben bei Querdenken und Co. Wir sehen hier eindeutig beispielsweise Einflüsse von Reichsbürgerideologie. Ja, also wenn auf der Bühne durchgesagt wird, googelt mal Friedensvertrag, dann weiß jeder, der sich mit dieser Szene beschäftigt, wie das gemeint ist. Wenn man sagt, wir wollen eine neue Verfassung machen, dann denkt man so, okay, das ist ein bisschen verdächtig. Und wenn man dann noch sieht, dass der ehemalige Pressesprecher dann auch mal einen Reichsbürgerverein mitgegründet hat, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, was für eine Mobilisierung hier stattfindet. Und für die rechtsextreme Szene war oder ist jede Krise auch irgendwo eine Chance. Also es gibt unterschiedliche Strategieüberlegungen, wie man meint, aus einer extremen Rechten heraus sozusagen in eine Machtposition in Deutschland oder in anderen Ländern zu kommen. Und eine These ist eben, wir müssen jede Krise für uns nutzen, um das Vertrauen in bestehende Strukturen innerhalb der Demokratie zu erodieren. Beispielsweise Vertrauen in Medien, Vertrauen in Wahlen, Vertrauen in Regierungen, auch Vertrauen in Wissenschaft. Und das wurde eben zu Beginn der Corona-Proteste, der sogenannten Corona-Proteste, auch in der extremen Rechten diskutiert. Wollen wir uns diesen Gruppierungen anschließen? Und da haben einige, auch namhafte Akteure, gesagt, Also wollen wir wirklich Seite an Seite mit Esoterikern und Leuten mit sehr, sehr, sehr merkwürdigen Vorstellungen marschieren, bis man dann irgendwann schon gesehen hat, dass das eben eine Masse ist, die mobilisiert werden kann mit Ideologien, die irgendwo auch anschlussfähig sind für neue Gruppen, die sozusagen rekrutiert werden können in der Ablehnung der Demokratie. Und das wurde systematisch, strategisch meiner Meinung nach angegangen, dass man eben sagt, wir sehen diese Proteste als neue Möglichkeit der Delegitimierung von Demokratie.
Ich habe jetzt zwei Fragen an Herrn Strube. Das eine ist, weil wir den Begriff hatten, Ariosophie, und ich weiß, dass Herr Strube recht viel zu rechter Esoterik geforscht hat. Vielleicht könnten Sie das nochmal kurz aufklären. Und die zweite Frage ist, ja, vielleicht können Sie auch nochmal klar machen, was so diese historischen Linien sind von der rechten Esoterik aus dem Zweiten Weltkrieg, des Nationalsozialismus bis hin zu heute, zur Gegenwart. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so ganz klar. Und ich frage mich auch, warum wurde das vergessen? Also jetzt sind es doch drei Fragen geworden.
Ja, vielen Dank. Diese zwei oder drei Fragen, die Sie mir jetzt gerade gestellt haben, die schließen sehr gut an das an, was erstens jetzt in der Gegenwart relevant ist und was jetzt auch vorhin gesagt wurde. Also zu dem von vorhin, Theosophie, die dann mit Ariosophie zu tun hat, ist eben auch eine sehr ambivalente Sache, die auch sehr kontextabhängig ist. Also in Indien zum Beispiel wurden diese Arya-Theorien, also da war weniger von der weißen Rasse die Rede als von der arischen Rasse. Diese Arya Theorien wurden in Indien eben auch antikolonial gewendet auf eine sehr ambivalente Weise, weil sie quasi einerseits eine stark orientalistisch, rassistisch geprägte Vorstellung von Ariern haben, die aber gleichzeitig im indischen Kontext dazu dienen kann, einen Überlegenheitsanspruch gegenüber dem Westen zu formulieren, indem man sagt, ja, bei uns ist der Ursprung der arischen Zivilisation. Und gerade im theosophischen Kontext ist dieser Hautfarbenrassismus eben nicht so wie in anderen Kontexten, wie sich am Beispiel Indien ja deutlich zeigen kann. Das ist eine extrem ambivalente Sache, wo man wirklich genau hingucken muss. In Deutschland ist dann Steiner, der sich ja abgrenzt von der Theosophie, erstens aus lauter Ego-Gründen, aber zweitens auch aufgrund der Tatsache, dass er sich mehr auf die westliche Tradition berufen hat, während er in der Theosophie mehr eine östliche Tradition sah. Und Steiner hat ein sehr starkes deutsches Sendungsbewusstsein gehabt. Da gibt es sehr gute Arbeiten von Peter Stordenmeier, Ansgar Martins zu, die das aufarbeiten, wo sich also auch ein deutscher Nationalismus zeigt. Und dann haben wir natürlich den völkischen Kontext. In Deutschland sind die Entwicklungen so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Die völkische Szene war omnipräsent. Völkische Ideologien, Rassismus, Hypernationalismus waren der Grund, warum in den 30er, 40er Jahren das geschehen ist, was grauenhafterweise geschehen ist. Also wir haben diesen Kontext, der selbstverständlich dann auch für Esoterik eine Rolle spielt und in dem Esoterik eine Rolle spielt. Ariosophie ist einerseits im zeitgenössischen Kontext recht marginal. Also die Formulierung von vorhin, dass das so eine große Breitenwirkung hatte, das würde ich relativieren. Aber es hatte dann eben auch gerade über den Zweiten Weltkrieg hinaus eine Wirkung, auch in einem ganz konkreten personellen Sinne, weil Leute aus der Ariosophie und auch teilweise aus dem Umfeld oder aus der SS heraus solche völkisch-esoterischen Ideen in den 50er Jahren nochmal weitergeführt haben. Und bis in die 70er Jahre haben wir ein weltweites Netzwerk aus Alt- und Neonazis, die also in Südamerika aktiv sind, in Nordamerika, in Europa, in Indien. Und die diese Ideen eines esoterischen Hitlerismus zum Beispiel ausbauen, die eine Symbolik entwickeln, die sich um die sogenannte schwarze Sonne dreht. Ein Symbol, das dann in den 90er Jahren mit einem Sonnenrad-Symbol aus der Wewelsburg identifiziert wird.
Ist da noch zu sehen, ne?
Und das heute noch ein beliebtes Tattoo in der extremen Rechten als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz. Mhm.
Entschuldigung, Herr Strube, jetzt also, wollten wir noch...
Regelmäßig sehe ich diese Tätowierung auf irgendwelchen Türstehern, ja, also das und sowieso auf Merchandise und so weiter. Der Punkt ist aber jetzt mal abgesehen von solchen subkulturellen Beispielen, wir haben ein weltweites Netzwerk, das auch wirklich koordiniert ist, aus rechtsextremistischen Kräften, die sich esoterischer Elemente bedienen. Die schwarze Sonne, die haben wir 2017 gesehen, während dieser Unite the Right Rally in Charlottesville, wo eine Gegendemonstrantin ermordet wurde. Wir haben sie beim Anschlag oder der Täter, der den Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt hat, 2019 hat dieses Symbol verwendet. Zeitgleich, also im selben Jahr, Christchurch, der furchtbare Anschlag dort, auch dort wurde auf der Ausrüstung, auf dem Manifest in Anführungszeichen die schwarze Sonne verwendet. 2022, letzter großer rechtsextremer Anschlag in den USA, auch dort wurde wieder auf der Ausrüstung die schwarze Sonne und im sogenannten Manifest verwendet. Also wir haben ein weltweit quasi verwendetes Identifikationssymbol, das in direkter Kontinuität zu ariosophischen Inhalten steht. Also das kann man auch wirklich historisch genau zeigen. Das wäre also so eine historische Linie, die sich in den 50er, 60er, 70er Jahren auch, wie gesagt, aus einem Alt-Nazi-Kontext heraus weiterentwickelt und die vor allem dann auch durch das Internet, auch das wurde ja schon angesprochen, nochmal eine völlig neue Dimension erreicht und in der Gegenwart in Meme-Kultur, in Remix-Kulturen, in dieser ganzen ja auch absichtlichen Ironie- und Ambivalenzkultur von Online-Foren eine unglaubliche Popularität genießt. Und das hängt dann wiederum auch zusammen mit rechtsextremen Bestrebungen, also gerade auch aus der neuen Rechten, so etwas metapolitisch zu nutzen. Also wenn Sie in rechtsextreme Jugendkulturen gehen, in Subkulturen, dann haben Sie diese Symbolik überall. Sie haben Autoren wie Julius Evola, die dann auch ganz gezielt in eine Reihe gestellt werden mit einem Ernst Jünger, mit einem Karl Schmidt, Martin Heidegger. Also da wird dann so ein Anschluss konstruiert an die sogenannte konservative Revolution und das Ganze salonfähig gemacht und ganz gezielt auf die Straße getragen, in Jugendvereine, Metapolitik, in Rom etwa die Casa Pound oder die identitäre Bewegung, die sich sehr davon hat inspirieren lassen. Und sie haben Leute wie Martin Sellner, der in der identitären Bewegung eine sehr große Rolle spielt, da kann ja auch Frau Nokun viel zu sagen, der ganz gezielt und offen nachdenkt in einer Publikation wie der Sezession, das ist so ein neurechtes Flaggschiff Journal, wie quasi, das nennt er dann, das Mobilisierungspotenzial genutzt werden kann aus solchen Kreisen. Also da geht es dann ganz viel um Metapolitik, um Querfront und das können wir gerade live quasi beobachten.
Also mir wird da ein bisschen schwindelig, wenn ich das alles höre. Und wir sind jetzt auch so mehr oder weniger in den letzten Minütchen. Es bleibt vielleicht noch kurz Zeit, sich zu fragen, wie kann man die Demokratie vor radikalen Esoterikern schützen? Wie kann man Präventionsarbeit leisten, Frau Barth?
Wie kann man die Demokratie schützen? Ich glaube, indem wir sie leben in erster Linie und indem wir alternative Angebote geben, sich die Welt zu erklären außerhalb der Esoterik. Das ist mir abschließend eigentlich immer sehr wichtig zu sagen, dass wir mit diesem grassierenden religiös-irrationalismistischen Konstrukt Esoterik nicht werden umgehen können, wenn wir einfach nur dagegen schießen und ansonsten alles so belassen, wie es ist. Also diese Bedürfnisse der Menschen, sich woanders hinzuwenden, die haben existenziell etwas damit zu tun, was sie hier erfahren haben in dieser Gesellschaft, womit sie nicht zurechtgekommen sind, womit sie keine vernünftigen Erklärungen und keine Handlungsfähigkeiten gefunden haben, etwas zu verbessern. Die Menschen haben sich von dieser Gesellschaft innerlich bereits sehr lange sehr stark abgewendet, behaupte ich, viele von ihnen, die quasi das als Falsches ansehen, als Negatives ansehen, was hier passiert und sehr stark darunter leiden. Und wir müssen es schaffen, diese Gesellschaft insgesamt zu einer anderen zu machen, zu einer, da können wir jetzt, glaube ich, die nächste Sendung machen, was sich verändert gehört, damit wir auch bessere Welterklärungen geben können, wo die Menschen sagen, ja, da mache ich mit, so kann ich mir das vorstellen. Dieses alleinige auf Esoterik blicken wird uns dabei schlecht helfen.
Frau Nokun, was denken Sie, wie kann Esoterik vielleicht auch konstruktiv für eine Demokratie sein? Können Sie sich das vorstellen?
Wenn ich etwas Gutes aus den Debatten der letzten Jahre ziehen müsste, dann vielleicht, dass sich unser Blick auf die Esoterik verändert hat durch die Debatten, die wir um Corona geführt haben. Und ich bin sehr froh, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben wie zu meiner Jugend, als in gefühlt fast jeder Talksendung ganz selbstverständlich eine Wahrsagerin saß und dass neben das gestellt wurde, was beispielsweise eine seriöse Wissenschaftlerin zu einem Thema äußert oder eine Psychologin, die Beziehungstipps gibt. Und ich persönlich würde niemandem Esoterik als Lösung oder Ausweg aus Problemen empfehlen. Was ich aber grundsätzlich jedem raten würde, ist eben mit seinem Umfeld darüber zu sprechen, warum sind solche Sachen anziehend? Was sind die Maschen, die dort angewendet werden? Und ich bin sehr froh, dass beispielsweise in Schulen es, oder in vielen Schulen es seit vielen Jahren gang und gäbe ist, dass Jugendlichen beigebracht wird, wie erkenne ich Sekten? Was sind Gruppendynamiken, die toxisch sind? Wann sollte ich vorsichtig sein? Wie werde ich in so etwas reingezogen? Das ist etwas, das kann uns auch in anderen Bereichen helfen. Und wenn wir uns anschauen, wo liegt das Mobilisierungspotenzial von Esoterik und auch damit verbundenen toxischen politischen Ideologien, dann ist es, und das wurde ja eben ausführlich dargelegt, dann ist es die Krise. Und in der Krise ist es zu spät, Prävention zu betreiben. Das heißt, wichtig ist, dass wir vorher schon darüber sprechen, wie erkenne ich gefährliche Dinge und wie kann ich mich davor schützen und vor allem, in welchen Momenten bin ich selbst verwundbar.
Aber so eine richtig konstruktive Rolle sehen Sie dafür die Esoterik nicht? Also wenn man beispielsweise in großem Stil eben auch meditieren lernt, sich mit
naja, meditieren ist ja nicht Esoterik.
Ja genau, und das ist das Problem, was wir immer haben. Ja, wir können es nicht große, definieren.
Das ist das große Missverständnis. Meditieren ist nicht Esoterik. Es gibt wissenschaftliche Studien, die haben sich angeschaut, beispielsweise wie verändern sich Gehirnströme bei Menschen, die regelmäßig meditieren. Es gibt Studien dazu, wie beispielsweise bestimmte Yoga-Übungen sich auf Rückenmuskulaturen auswirken. Das heißt, es gibt viele Praktiken, die der Esoterik zugerechnet werden, die auch durchaus mit esoterischer Aufladung betrieben werden können, die aber auch vollkommen unesoterisch sinnvoll sein können und deren Wirksamkeit, und das ist der große Unterschied, und da kann man eben diese Unterscheidung treffen, die belegbar sind durch wissenschaftliche Untersuchungen. Und das ist aus meiner Sicht der große Unterschied zwischen ja, Wunschdenken und auch irgendwo Tatsachen.
Okay, also das heißt, dann mache ich mal ein anderes Beispiel. Eine konstruktive Rolle für die Astrologie in der Demokratie sehen Sie nicht.
Ja, jetzt so muss man vielleicht darlegen, wir lachen beide. Also natürlich gibt es Menschen, die sich Horoskope durchlesen und das aber eher als Inspiration sehen, drüber nachzudenken, naja, kann ich dieses Problem noch aus dem anderen Blickwinkel sehen? Und das ist natürlich eine Gedankenspielerei, die kann man mit astrologischen Konzepten machen, die kann man aber auch machen, ohne es Astrologie zu nennen. Und ich würde schon sagen, dass ich persönlich Esoterik niemandem als Lösungskonzept empfehlen würde, und ich würde mir auch wünschen, dass wir in einer Demokratie gemeinsam Entscheidungen treffen und diese eben nicht anhand von nicht überprüfbaren kosmischen angeblichen Ereignissen und deren Deutung getroffen werden. Weil das ist im Kern aus meiner Sicht undemokratisch, weil dahinter steckt eben diese Überzeugung, es gibt eine höhere Macht, es gibt eine Weisheit, die bestimmte Menschen nur haben, und die können mir dann erklären, wo ich langgehen soll. Ja? Und das hat mit Demokratie, Aufklärung aus meiner Sicht ehrlich gesagt wenig zu tun. Ich denke, jeder muss im Privaten entscheiden, wie er Dinge handhaben möchte. Aber als Konzept dafür, wie wir gemeinsam leben wollen, taugt das nicht.
Herr Strube, vielleicht auch noch mal ein letztes. Also das Horoskop legen Sie nicht mit spitzen Fingern weg, sondern lesen Sie es auch mal mit Freude durch, was da steht.
Ich könnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Horoskop gelesen hätte. Aber ich fand dieses Beispiel mit Meditation und Yoga ganz spannend, weil ohne die theosophische Gesellschaft und Bereiche wie New Thought, Christian Science, Lebensreform, diese ganzen, sagen wir mal, Alternativmilieus, wird hier kein Mensch Yoga machen und meditieren. Mm-hmm. Also das ist dann quasi so die Frage, versteht man Esoterik als so ein Ding an sich oder als einen historischen Kontext? Ja, und wenn man jetzt das eher als einen historischen Kontext betrachtet, dann hat man da eben solche ambivalenten und sehr unterschiedlichen Entwicklungen, die man dann natürlich auch unterschiedlich bewerten muss. Also ich wäre auch dabei, Astrologie anders zu bewerten als Yoga, aber es hat nun mal beides mit Esoterik viel zu tun, geschichtlich gesprochen, und genau da zeigt sich dann eben auch die Vielgestaltigkeit, und das gilt auch für den Bereich von Politik. Also wenn Sie sich sowas anschauen wie Witches Against Trump oder so, dann hätten Sie eben auch ein Gegenbeispiel zu, sagen wir mal, QAnon, ja, oder zu anderen Beispielen. Und da finde ich es einfach wichtig, auch die Vielgestaltigkeit zu berücksichtigen und immer genau zu benennen, wovon man gerade konkret spricht.
Das ist sicherlich ein sehr gutes Schlusswort, diese Vielgestaltigkeit. Ich hoffe, wir haben mit dieser Sendung so ein bisschen ausdifferenzieren können, wie breit dieses Phänomen der Esoterik ist und welche Wechselwirkungen mit der Politik bestehen. Beseelte Ideologien, wie politisch ist Esoterik? Das war der Titel dieser Sendung. Ich bedanke mich bei den Gästen Claudia Barth, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen, Professor Dr. Julian Strube, Religionswissenschaftler, Universität Göttingen, Katharina Nokun, Publizistin und Politologin Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.